hinzufügen, guten Morgen. Ich würde gerne vor der Predigt auch noch einmal beten. Ja, großer, dreieiniger Gott, du bist so unfassbar groß, ewig, unsichtbar, ohne Grenzen. Wir können nicht erfassen, wie groß du bist und ja, wollen nicht aber erfassen, wollen dich kennenlernen, wollen mit deiner Offenbarung leben und uns in dein Licht stellen, uns ja, deine Wahrheiten über dich und diese Welt und uns konfrontieren und uns daran erfreuen und uns verändern lassen. Ja, und so bitte hilf du jetzt bei allem Reden und Hören, bitte mach du uns offen für dich. Rede du selbst, wirke du selbst. Ja, schenk du Kraft und Konzentration. Amen. Wenn man Werbung sieht, sieht man erstmal, was man alles in dieser Welt bekommen kann. Attraktive Produkte, die uns da gezeigt werden und die wirklich ihren Reiz haben. Schon die Slogans versprechen viel. Ich liebe es. Wohnst du noch oder lebst du schon? We love to entertain you. Nichts ist unmöglich. Oder von Disneyland, wo Träume wahr werden. Große Dinge, die da geboten werden. Dinge, die wir in dieser Welt haben können. Dabei ist das Leben und diese Welt so viel mehr als all das. Und darum soll es heute Morgen gehen. Es geht um unser Problem mit der Welt und ihren Verlockungen. Und wir sind im ersten Johannesbrief. Bisher hatten wir immer ein Miteinander von Ermutigung und Ermahnung. Das letzte Mal wieder so starke Ermutigung, ein Zuspruch der Heilswahrheiten Gottes. Und heute kommt wieder Ermahnung. In 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. Ich lese uns die Verse einmal vor. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Und Johannes nennt hier drei Argumente, warum eine rein irdische Gesinnung für Christen falsch ist. Es schmälert die Liebe Gottes, es sind zu große, unstillbare Verlangen, die nur Gott stillen kann, und drittens, es bleibt nicht ewig, diese Welt, so wie Gott ewig bleibt. Lass uns in den Text einsteigen mit Vers 15 und dem ersten Punkt, wem gilt deine Liebe? Da schreibt Johannes, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Also Johannes fordert dazu auf, die Welt nicht zu lieben und auch nicht das, was in ihr ist. Das steht der Liebe zu Gott entgegen, das passt nicht zusammen. Und was genau meint Johannes jetzt aber mit der Welt und damit sie nicht zu lieben? In Vers 16 sagt er gleich noch, was das ist, was in der Welt ist. Aber vorher schon mal ein paar grundsätzliche Dinge zu diesem Begriff Welt. Der Begriff hat verschiedene Facetten und es macht Sinn, die ein bisschen vor Augen zu haben und aber auch nicht miteinander zu verwechseln. Also was meint der Begriff, was bedeutet er an anderen Stellen? Und grundsätzlich meint Welt alles, was Gott geschaffen hat. Die Welt, die Wirklichkeit, das, was um uns ist, auch wir selbst, wir sind Teil der Welt. Alles wurde durch ihn, die Welt wurde durch ihn, heißt es im Johannesevangelium. Und da ist Welt dann erstmal nicht unbedingt etwas Schlechtes. Die Welt, alles Geschaffene, es ist die gute Schöpfung Gottes. Sie ist sehr gut und nichts davon ist verwerflich. Es ist immer noch seine Schöpfung und das auch nach dem Sündenfall. Aber ja, seit dem Sündenfall hat sich da was verändert. Und das, was sich da grundsätzlich verändert hat, oder diese Gesamtheit, die sich da verändert hat, auch das wird dann mit dem Begriff Welt beschrieben. Welt ist die Wirklichkeit, die Gott ablehnt. Oder die gesamte Menschheit, die Gott ablehnt. es geht ja nicht so sehr um einzelne Menschen, schon auch irgendwie, oder es sind immer einzelne Menschen Teil davon, aber es geht nicht so sehr um du böser Mensch aus der Welt, sondern eben darum, dass es seit dem Sündenfall diesen grundsätzlichen Bruch gegeben hat zwischen Gott und der Welt, die er geschaffen hat. Und seitdem steht die Welt, jeder Mensch, auch du und ich, Gott erstmal ablehnend gegenüber. In Johannes 1, Vers 10 heißt es über Jesus, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Und das meint Welt dann an den meisten Stellen im Neuen Testament. Die Gott ablehnende Wirklichkeit. Nicht einfach nur die Menschheit, die auch und in besonderer Weise, aber auch andere Größen spielen damit eine Rolle. Alles hat sich von Gott entfremdet. Vor allem auch Satan und seine Helfer sind Akteure dieser Wirklichkeit, die Gott ablehnt. Und gleichzeitig ist die Welt aber immer noch die Welt, die Gott nicht loslässt, weil er sie liebt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott liebt die Welt. Und hier meint Welt jetzt die gesamte Menschheit. Sie hat Gott lieb, sie will erretten, sie will herausholen aus ihrer Auflehnung gegen ihn selbst. Und dann sagt Jesus uns und allen Menschen folgendes Wort, und da sind wir jetzt schon sehr nah dran an dem, was Welt hier bei Johannes meint. Jesus sagt in Matthäus 16, 25 bis 26, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber an seinem Leben Schaden leidet? Also ernsthaft, was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen, wenn du dabei dein Leben verlierst? Und da sind wir wirklich sehr nah an dem, was Johannes hier schreibt. Und er hatte direkt davor noch von dem gesprochen, was wir in Gott haben, was für geistliche Schätze wir haben. Vergebung von Schuld, den Bösen besiegt, Beziehung mit dem Allmächtigen. Er hatte das fast zweimal wortwörtlich wiederholt, weil wir es ergreifen sollen und wir das zur Grundlage unseres Lebens machen sollen. Ihr habt doch alles, Gott hat euch alles geschenkt. Ihr habt seine Liebe, die Liebe des Vaters. Das ist der Kontext, von da kommt er her. Und dann sind diese Verse von heute nicht einfach Ermahnung, sondern das von letzter Woche, das steht da ja direkt davor. Eigentlich hätte man die Predigten direkt hintereinander halten müssen, damit das klar ist. Und deswegen bringe ich es hier auch beim ersten Punkt nochmal diese Ermutigung mit rein. Gott hat euch so viel geschenkt. Ihr habt die Liebe des Vaters. Und dann macht es nur Sinn, wozu er dann auffordert. Liebt nicht die Welt. Liebe nicht das, was du an geschaffenen Dingen haben kannst. Häng da nicht dein Herz dran. Und er weiß ganz genau, dass es da Dinge gibt, die so attraktiv sind, dass wir sie lieben könnten. Dass da manches ist, das wir gewinnen wollen, dass wir so gerne haben wollen, dass wir dafür manches loslassen, was wir festhalten sollten. Es sind zum Teil wirklich gute und wunderbare Gaben, in die wir uns verlieben können und an die wir dann unser Herz hängen. Aber wenn das geschieht, dann ist die Liebe des Vaters nicht in einem. Wenn wir ihn und seine Heilswahrheit nicht voll und ganz ergreifen, ergreifen wir etwas anderes. Und dann klingt in diesem Vers hier bei Johannes eine gewisse Tragik und Traurigkeit mit, dass dann die Liebe Gottes nicht in einem ist. Weil wir können uns der Liebe des Vaters so gewiss sein. Er hat uns so viel geschenkt. Ich habe es euch doch eben geschrieben. Und er meint es so gut mit uns. Lasst euch davon nicht abbringen. Das müsste in uns eine genauso große Liebe zu ihm erwecken, dass wir ihn so sehr lieben, wir mit allem zu ihm kommen und das immer und immer wieder. Und wir mit unserer Liebe, wir mit unserer Sehnsucht nach Liebe, wir eben nicht zu den geschaffenen Dingen gehen, sondern immer und immer wieder nur zu ihm. Man kann nicht zwei Herren dienen. Man kann nicht bei zwei entgegengesetzten Wirklichkeiten Liebe, Annahme und Trost empfangen. Wenn du sie in vollkommener Weise bei deinem Vater im Himmel bekommst, brauchst du sie nicht mehr von irgendwas, was du in dieser Welt finden kannst. Weder von einem anderen Menschen in einer intimen Beziehung, noch von vielen Menschen, die dir Anerkennung für irgendwas zollen und auch nicht in Genuss, Konsum, Unterhaltung oder Komfort. Diese Dinge sind gut, ja, das mag sein, aber du kannst sie nicht lieben. Nicht an ihnen hängen, als wären sie alles, denn sie sind nicht alles. Nur Gott ist alles. Nur er kann dir das sein, was du wirklich brauchst. Und das erinnert mich an Jan. Jan ist ein Waschbär aus einem Kinderbuch. Und Jan liebt Süßigkeiten. Er kann von Süßigkeiten nicht genug bekommen. Unter seinem Kissen hat er seinen geheimen Süßigkeitenvorrat versteckt. Jetzt will er wieder was, aber oh, unter seinem Kissen ist gar nichts. Ach ja, er hatte am Tag davor alles aufgegessen. Und dann kommt es eines Tages so weit, Jan klaut. Er klaut Süßigkeiten. Stopft sich die Pfoten und Taschen voll, aber natürlich, es kommt raus. Und später reden er und der Papa dann darüber. Und der Papa hatte selber davor noch im Baumarkt gerade ganz viele Sachen gekauft, weil gerade viel reduziert war. Und auch die Mama hat auf dem Markt ordentlich zugeschlagen. Es gab viele Schnäppchen. Und dann reden sie drüber. Jan erzählt seinem Papa, dass er ständig an Süßigkeiten denken muss, dass er glücklich ist, solange er welche hat und welche isst, aber dass er sich jetzt furchtbar fühlt. Und dann heißt es in dem Buch, weißt du, Jan, fuhr Papa fort, es ist okay, ab und zu mal etwas Süßes zu essen. Gott hat Süßes gemacht, damit wir es genießen können. Ich vermute, dass auch Jesus Süßes mochte. Aber wenn wir etwas zu sehr lieben, dann nimmt es uns gefangen und wir verlieren das Wichtigste aus dem Blick. Etwas anderes wird uns wichtiger als Jesus und wir lassen das los, was uns wirklich glücklich macht. Das Buch der Bücher nennt das Sünde. Und du bist nicht allein, Jan. Auch Mama und ich kämpfen damit. Ich fange jetzt erst an, die Bereiche zu erkennen, die ich nach Gottes Willen wohl loslassen sollte. Darum brauchen wir Jesus, weißt du? Wir können ohne seine Hilfe nicht aufhören, zu viele Süßigkeiten zu essen oder zu viel Krimskrams vom Markt oder Sachen aus dem Baumarkt zu kaufen. Was wir für unbedingt notwendig halten, nimmt uns gefangen. Aber Jesus ist stärker als unsere Sünde. Und wenn Jesus uns festhält, dann lernen wir das loszulassen, was wir zu stark festhalten. So viel von Jans Papa. Wir haben die Liebe des Vaters. Eine unendlich teure und kostbare Beziehung zu dem allmächtigen Gott, bei dem Freude die Fülle ist. Andere Dinge können dir niemals das geben, was er dir geben kann. Lass sie los und lerne ihn und seine Heilswahrheiten zu ergreifen und festzuhalten. Liebt nicht die Welt, sagt uns Gottes Wort. Und Johannes begründet das jetzt. Er tut das, indem er als erstes aufzeigt, was man in der Welt begehren kann, ist nicht vom Vater, sondern ist nur Teil dieser Welt. Der zweite Punkt, was begehrst du? Und da sagt Johannes eben jetzt, was das ist, was in der Welt ist, Vers 16. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Also wir erfahren genauer, was er mit Welt meint, weil er sagt, was eben dieser Welt ist. Begierde des Fleisches, Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens. Und da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir auch hier genau verstehen, was er meint und präzise rausfinden, worauf er abzielt. Weil es geht ihm nicht darum zu sagen, alles Begehren ist falsch und schlecht. Und er sagt auch nicht, alles, was mit dem irdischen Leben zu tun hat, ist schlecht. Also was meint er mit diesen Begriffen? Begehren kann man auch etwas Gutes. Paulus sagt mal, dass er begehrt, bei Jesus zu sein. Und dann warnt Johannes hier aber davor, dass das Begehren durch die falschen Dinge angeregt werden kann. Und das nicht, weil die Dinge an sich falsch sind, sondern er meint auch hier, diese Dinge sollen nicht das sein, was wir als erstes begehren, genauso wenig, wie sie das sein können, was wir am meisten lieben. Denn der jeweils zweite Begriff bei diesem Wortpaar entstammt dem irdisch-weltlichen Bereich. Also einfach wieder diesem Bereich der guten Schöpfung Gottes. Fleisch ist unsere menschliche Natur. Und Johannes benutzt das Wort nie in dem Sinn, in dem es Paulus oft tut, dass es unsere egoistisch-sündige menschliche Natur ist. Johannes benutzt das anders. Bei ihm ist es einfach, der Mensch besteht aus Fleisch und Blut. Er hat einen Körper, von Gott geschaffen, einen Körper mit Bedürfnissen, körperliche Bedürfnisse. Und das ist voll okay. Jesus hatte Fleisch. Das Wort wurde Fleisch, sagt Johannes. Er benutzt das Wort anders, als es Paulus oft tut. Fleisch ist bei ihm die rein menschlich-irdische Sphäre. Der Mensch in seiner Leiblichkeit. So, und dann hat Johannes bzw. Gott aber ein Problem, wenn sich daran unser Begehren entzündet und festmacht. Also wenn sich alles, was wir wollen, nur darum kreist, wie wir unsere körperlichen Bedürfnisse stillen, das kommt nicht von unserem Vater, das ist von der Welt. Und an meinen Begierde des Fleisches glaube ich eben alles, wo wir losgelöst von Gott, wir dem, was unsere leibliche, sinnliche Natur wünscht, wir dem einfach nachgehen. Wir wollen etwas einfach, weil wir es körperlich, sinnlich begehren, ohne zu fragen, will Gott das auch, beziehungsweise will er es jetzt gerade und unter diesen Umständen? Und man könnte da verschiedene Dinge nennen. Johannes nennt keine konkreten Dinge. Es geht ihm nicht darum, da irgendwie eine vollständige Liste zu präsentieren, sondern er will sagen, pass auf, dass deine körperlich-sinnlichen Regungen dir nicht zum Fallstrick werden und du allzu sehr versuchst, nur die zu stillen, beziehungsweise du nur dafür lebst, die zu stillen. Und dann ist es egal, ob das körperlich-sinnliche Gelüste nach Sexualität, nach leckerem Essen sind oder man alles dafür tut, anstrengende Arbeit aus dem Weg zu gehen, faul zu sein oder man sich ständig nur den nächsten Urlaub herbeisehnt, statt treu seinen Aufgaben nachzugehen. Als Menschen haben wir eine Menge, was wir in dieser Welt begehren können. Und das nicht nur, weil wir Fleisch sind, sondern auch wegen unseren Augen. Und das ist das Zweite, was Johannes nennt. Auch die Begierden der Augen ist das, was in der Welt ist. Und auch die Augen sind erstmal einfach etwas, was Gott geschaffen hat. Sie sind an sich gut. Aber auch die Augen sind ein so großes Einfallstor, dass wir falsche Dinge begehren, beziehungsweise wir es in falscher Art und Weise begehren. Wir sehen etwas und dann wollen wir etwas. Einmal gesehen, kriegen wir den Gedanken daran einfach nicht mehr raus. Wir kreisen darum. Wir füllen unser Leben mit einer Sache nach der anderen, die uns so attraktiv in die Augen fallen. Einfach das, was uns vor Augen ist, das wollen wir. Überall ein Hochglanzprodukt besser als das andere. Überall aufgetakelte Lebensstile, aufgestylte Menschen, schöne Reize an allen Ecken und Enden. Dann bekommt man zum Beispiel einen Gutschein geschenkt, zum Beispiel von IKEA. Und dann fängt man an zu überlegen, was man damit kaufen könnte. Und dann merkt man erst, was man auch alles braucht und was man bisher noch nicht hatte. Und fragt sich immer mehr, wie man ohne das bisher überhaupt leben konnte. Wir leben in einer Zeit, wo alles optimiert werden muss. Und wo wir so viel freie Zeit haben wie nie zuvor. Und dadurch haben wir auch so viel Zeit, unsere Augen herumwandern zu lassen. Und so viel Zeit, um das, was wir dabei sehen, uns vorzustellen, wie es wäre, wenn uns das gehört. Wir sehen das neueste Haushaltshilfegerät und versprechen uns davon, dass damit der Alltag so viel leichter zu bewältigen ist als davor. Wir sehen eine neue Eisvariation, die es bisher nie gab und sind gespannt, ob sie noch besser schmeckt als die letzte. Oder wir sehen den Trailer für die nächste Serie und können es kaum erwarten, wieder aus unserer schnöden Welt in die packenden Storylines mit reingezogen zu werden. Das Auge wird nicht satt zu sehen, sagt der Prediger. Wir müssen auf der Hut sein, dass unsere Augen nicht rumwandern und alles, was sie sehen, in uns Begierden auslösen, die wir dann so dringend meinen, stillen zu müssen. Und die Sachen, die ich eben aufgezeigt habe, die sind auch wieder nicht unbedingt schlecht. Nur es ist schlecht, wenn unser ganzes Leben sich darum kreist. Wir uns von morgens bis abends mit oberflächlichen Dingen beschäftigen, einfach nur mit dem, was uns vor Augen ist. Aber diese Dinge dürfen uns nicht davon abhalten, nach Gott zu fragen und unsere Pflicht zu tun. Sie dürfen uns nicht davon abhalten, zu fragen, Herr, was willst du? Und Herr, wie soll ich meine Zeit nutzen? Denn auch die Begierden der Augen kommen nicht von unserem Vater, sondern nur von geschaffenen Dingen. Und dann nennt Johannes als letztes den Hochmut des Lebens. Für Leben gibt es im Griechischen mehrere Wörter. Hier steht das Wort Bios. Und dieses Wort für Leben meint speziell das irdische Leben. Das Leben unter der Sonne, das Leben einfach in dieser Welt. Oder auch das, was so für dieses Leben einfach nötig ist, der Lebensunterhalt. Und Hochmut meint Großtuerei oder Prahlerei. Also nicht einfach, dass uns das irdische Leben zu groß und wichtig wird, sondern dass wir mit einstimmen und uns davon überwältigen lassen, wenn andere ihr Leben, ihr Besitz, ihre Leistung oder ihre Anerkennung sie damit groß tun, sie damit protzen. Und dann wird unser Leben zu einem ewigen Vergleichen. Wir orientieren uns bei allem, was wir tun oder haben, nur an dem, was andere haben oder tun, aber orientieren uns nie am Grundsätzlichen. Es gibt ein ewiges Aufrüsten, ein ewiges Mithalten wollen mit denen, die ein scheinbar besseres Leben führen als wir. Zumindest schlechter als der Durchschnitt darf unser Leben auf keinen Fall sein. Es gibt einen kleinen Stiche, wenn der andere einen schön tolleren Garten hat, er seinen Beruf besser macht als man selbst oder seine Kinder von allen bewundert werden und die eigenen einem so viel Schwierigkeiten machen. Und dann strengt man sich mehr an oder resigniert und ist enttäuscht. Was uns bestimmt, ist der Vergleich. Was uns bestimmt, ist die Großtuerei mit dem Leben. Auch dazu nochmal der Prediger, Kapitel 4, Vers 4. Und ich sah all das Mühen und alle Tüchtigkeit der Arbeit, dass es Eifersucht des einen gegen den anderen ist. Das ist unsere Motivation bei so vielem, was wir tun, ohne dass wir es oft merken. Und dann warnt Johannes hier von diesen vielseitigen Verlockungen in der Welt. Verlockungen, die aber nur von jener geschaffenen Welt angeregt wurden und nicht von Gott selbst kommen, den wir unseren Vater nennen. Bei ihm sind wir am besten aufgehoben. Und bei ihm ist unser Verlangen am besten aufgehoben. Nach ihm soll unser Verlangen sein, nach ihm und nach dem Leben, wie er es möchte. Und nur er kann uns dabei helfen, richtig in dieser Welt zu leben. Und ich selbst sehne mich nach dieser Hilfe. Und ich habe deshalb vor ein paar Wochen angefangen, das Buch der Sprüche einmal durchzulesen und dabei zu schauen, was steht dort über Geld und Besitz geschrieben. Das war für mich selbst ein Thema, wo ich immer wieder merke, wie anfällig mein Herz ist und ich mich einfach danach sehne, mit Geld und Besitz gut umzugehen. Und ich glaube, dass wir da ein sehr differenziertes Bild in den Sprüchen finden. Besitz ist nicht schlecht, sondern eher was Gutes. Auch Reichtum, es ist toll und wertvoll, was wir besitzen können. Es sind erstmal alles Sachen wieder aus der guten Schöpfung Gottes. Und gleichzeitig wird aber immer wieder gesagt, lass das nicht dein Fokus sein. Dein Fokus soll sein, Weisheit erlangen, viel kostbarer als Gold. Gottesfurcht, fleißig sein, auf diese Sachen kommt es an, das begehre. Und wenn das da ist, dann hast du auch wiederum die besten Chancen, gewinnbringend zu wirtschaften. Auch da gibt es immer wieder Sprüche dazu. Du hast dann die besten Chancen, gewinnbringend zu wirtschaften, aber verbunden mit anderen Tugenden. Und mit der so wichtigen Lebensgrundlage, dass du selbst ein tugendhafter und gottesfürchtiger Mensch bist. Also stellvertretend zum Beispiel Sprüche 22, Vers 4. Die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Und Reichtum ist niemals eine automatische Folge von Fleiß oder von Gottesfurcht. Aber es ist eine wahrscheinlichere Folge davon. Und der Fokus soll, wie gesagt, nicht sein, reich zu werden. Auch da gibt es so viele Sprüche zu. Das ist trügerisch und falsch. Aber gut und ehrlich zu arbeiten und dadurch dann auch mehr zu haben, ist durchaus im Sinne Gottes, wie er die Schöpfung angelegt hat. Und dann soll man aber fleißig arbeiten, nicht um viel zu haben, sondern aus Liebe zu Gott. Und dann ist man auch, wenn man diesen richtigen Fokus gesetzt hat, am besten gewappnet, auch in Krisen seine Sehnsüchte unter Kontrolle zu haben. Oder auch in guten Zeiten. Stell dir vor, du verlierst alles, was du hast, durch eine Flut oder durch Krieg. Wenn du bisher fleißig warst und anderes getan hast, wegen Gott, wird es dir viel leichter, in dieser Krisenzeit standhaft zu bleiben, in dem, was du tust und auch im Glauben. Wenn du immer nur fleißig warst, um viel zu haben, es wird dich zerstören, wenn du dann alles verlierst. Oder es wird dich dann nur dazu antreiben, dir wieder nur Besitz anzuhäufen. Was begehrst du? Warum begehrst du es? Lerne mit der Bibel deine Sehnsüchte richtig zu lenken. Vielleicht helfen dir da auch die Sprüche. Manches muss von dort sicherlich auf heute übertragen werden, aber nimm dir mal ein Thema vor. Geld, Essen, Sex, Anerkennung oder sonst irgendwas. Lies einzelne Teile der Bibel zu diesem Thema durch und schaue, was Gott dazu sagt. Bei jedem Vers zum Thema anhalten, Stelle aufschreiben und kurz zusammenfassen. Wir brauchen Gottes Hilfe, das Richtige zu begehren, ihn zu begehren und ein Leben zu begehren, wie er es möchte. Die Begierde des Fleisches, der Augen und die Großtuerei des Lebens sind nicht von unserem Vater, sie sind von der Welt. Und dann nennt Johannes hier noch eine dritte Sache, worin unser Problem mit der Welt liegt. Was bleibt ewig? Vers 17 und unser dritter Punkt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. So beide Dimensionen, beide Lebensstile unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Dauer. Das eine wird vergehen, das andere bleibt ewig bestehen. Die Aussicht für die Welt ist, sie wird vergehen. Und wir können uns das nicht vorstellen. Wir sehen davon nichts. Wir kennen nur die Beständigkeit dieser Welt. Das ist das, was uns vor Augen ist. Das andere sehen wir nicht. Wir können uns so schwer vorstellen, dass Gottes Aussagen über ein Ende dieser Welt, wie sie jetzt ist, dass diese Aussagen real sind. Und ich glaube auch, dass dieses Ende nicht komisch werden wird oder dass es gar keinen Bezug geben wird von dem, was dann kommt, zu dem, was jetzt noch ist. Aber Gott sieht vor, noch einmal absolut einschneidend in den Lauf der Welt und der Geschichte einzugreifen und Gericht zu halten, zu beurteilen, was bis dahin getan und nicht getan wurde, zu richten, wie jeder Einzelne in dieser Welt gelebt hat. Und unsere Begierden und das, was wir begehrt haben, unsere Prahlerei mit rein irdischen Dingen, das wird dann nicht mehr sein. Es wird nichts zählen. Damit werden wir keinen Blumentopf gewinnen. Nichts. Wenn du etwas tust mit dem Ziel, dass es dir einfach nur mehr Spaß bringt, wird es dir genau das geben, aber mehr auch nicht. Spaß. Aber am Ende wird das verpufft sein. Du hattest ein angenehmes Leben. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du den kurzzeitigen Spaß willst, damit du danach wieder umso konzentrierter deine Arbeit zum Segen für andere tun kannst, ist das schon ganz was anderes. Und wenn du die Arbeit eben auch nicht einfach tust, damit du wieder mehr Geld hast für ein wieder noch angenehmeres Leben, sondern du arbeitest, um dich und deine Familie zu versorgen, du arbeitest, damit du übrig hast und anderen geben kannst, und du arbeitest einfach, um deinem Gott gehorsam zu sein, oh, er wird das zur Kenntnis nehmen. Dein Einzug in sein Reich wird umso herrlicher sein. Und genauso, wenn du Geld zurücklegst, um im Alter abgesichert zu sein, wird es dir möglicherweise das auch bringen. Sicherheit im Alter. Mehr auch nicht. Und auch das vielleicht nicht mal. Wenn du dich aber bei deiner Sicherheit fürs Alter Gott anvertraust, du von ihm Hilfe erwartest und du dann durchaus auch in Verantwortung vor Gott, du jetzt schon dir deinen Überfluss weise einteilst und das mit dem Ziel, auch im Alter noch freigebig mit deinem Geld zu sein und mit deiner Zeit dann freigebig sein zu können, hat auch das einen Ewigkeitswert. Denn entscheidend ist, ob man für die Ewigkeit lebt, entsprechend dem, wozu Gott dich berufen hat. Und du bist zuallererst dazu berufen, für Gott zu leben, zu seiner Ehre, die bleiben wird. Wer den Willen Gottes im Heute tut, der bleibt in Ewigkeit. Und er hat in Ewigkeit etwas davon. Gott wird Bestand haben und mit ihm alles, wo er sagt, ja, das kann von Dauer sein. So wie du da gelebt hast, so soll man grundsätzlich leben. Und so werdet ihr als meine Kinder leben. Die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Und dann sollte unsere Haltung die sein, wie sie in 1. Korinther 7 beschrieben wird. Da heißt es, ab Vers 29, dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt. Die Kaufenden sollen sein, als behielten sie es nicht. Und die Welt Nutzenden sollen sein, als benutzten sie sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Also wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir kaufen, was wir zum Leben brauchen. Wir zahlen unsere Miete oder unsere Rate fürs Haus. Wir benutzen unsere Autos und unsere technischen Geräte. Aber wir sollen all das tun, ohne an diesen Sachen zu hängen. Wir kaufen es, wir nutzen es, planen auch die Sachen langfristig zu nutzen, kümmern uns, geben uns Mühe, sie schön zu gestalten, aber wir müssen uns ständig vor Augen halten. Es sind nur vorletzte Dinge. Wir leben so mit ihnen, dass sie uns nicht das Wichtigste sind, dass wir sie auch bereit sind, wieder loszulassen. Als Christen nutzen wir die Welt nicht so, dass wir ganz und ausschließlich von ihr beansprucht werden. Wir fragen bei allem, wie können wir es für unseren Herrn einsetzen? Dir gehört ein Haus? Schön. Der Herr hat es dir anvertraut. Gehören tut es ihm. Aber hey, du darfst es pflegen, instand halten, bewohnen und einrichten und dann fleißig überlegen, wie du ihm und anderen damit dienen kannst. Es ist eine große Verantwortung. Haben wir ein Problem mit der Welt? Naja, wir sollen sie sozusagen ignorieren. Diesen Lebensstil der Welt ignorieren. Die Tugenden und das, was in der Welt etwas gilt, das nicht lieben. Es nicht als das lieben, als sei es alles für uns. Die Welt operiert und argumentiert mit einem grundsätzlich anderen Wertesystem. Sie kennen die christliche Auferstehungshoffnung nicht und auch nicht einen souveränen Gott. Sie sind einer kommenden neuen Welt nicht gewiss, in der sich auswirkt, wie wir hier gelebt haben. Wir müssen bei den Dingen dieser Welt nicht die Kontrolle haben, noch den maximalen Genuss erleben und auch nicht mit all unseren Vorstellungen durchkommen. Wir können gelassener sein, fleißiger, leidensfähiger, freigebiger, zuvorkommender, vergebender und auch genießender. Wir können genießender sein, weil wir wissen, dieser Genuss hier und jetzt ist nicht alles. Ich kann etwas als echten Genuss erleben, es muss mir aber nicht um jeden Preis ein so tolles Erlebnis verschaffen. Immer noch besser als der letzte Genuss. Wenn ich versuche, den größten Genuss zu erzwingen, bin ich viel zu verbissen, um wirklich zu genießen. Ich kann es genießen und dabei gleichzeitig wissen, das ist nicht alles. Es wird einmal noch viel besser kommen und darauf habe ich vor allem Vorfreude. Dieser Augenblick des Genusses ist komplett in der Hand des allmächtigen Gottes. So kann man genießen und das ohne, dass immer viel da ist. Und so kann man auch in Leidenssituationen viel leidensfähiger sein, wenn man weiß, dieser Augenblick ist komplett in der Hand des allmächtigen Gottes. Menschen tun dir Böses an, es ist in seiner Hand. Und er wird das Unrecht bestrafen und dich eines Tages davon heilen. Und dann ist es leider so, dass wir viel zu viel Gutes von dieser Welt erwarten. Unser Wohlstand radiert unser Bewusstsein dafür aus, wie nötig wir Gott haben. Oft leben wir so, als bräuchten wir Gott nicht. Sämtliche Bedürfnisse, die wir haben, lassen wir nicht von Gott stillen. Unser Bedürfnis nach Sicherheit, nach Liebe, nach Freude und nach guter Unterhaltung. Hannah hat mir die Tage den Beginn aus einem Buch vorgelesen, und das ohne, dass wir wussten, wie gut das hier reinpasst. Da heißt es, und damit möchte ich schließen: Der Tanz ums goldene Kalb ist zum zwingenden Lebensstil der zivilisierten Wohlstandsgesellschaft geworden. In enormer Hetze und Raserei, in Raffen und Genießen, findet die totale Konsumgesellschaft keine Stille mehr vor Gott. Die Auto- und Reisegesellschaft kommt nicht mehr zur nötigen inneren Einkehr. Aber die göttlichen Grundwahrheiten unseres Lebens können nur durch Muße und Besinnung gewonnen werden. Eine vermeintlich große Freiheit führt den Menschen in den sinnenbetörenden absoluten Materialismus. Der Feind Gottes hat nur noch eine kurze Zeit. Er geht nicht mehr wie ein brüllender Löwe umher, um die Menschen zu unterjochen und zu zerstören. Er hat die sanfte, sehr bequeme Art des Versumpfens in die Abgründe einer triebhaften Genuss- und Wohlstandsgesinnung zum Glaubensbekenntnis für den irdisch gesinnten Menschen zum Ziel. Weil Jesus die Entfremdung der Geschöpfe Gottes voraussah, sprach er zu seinen Jüngern: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Zitat Ende. Was wollen wir mit dieser Welt? Was willst du mit dieser Welt? Unser Problem mit der Welt: Wir wollen unsere Liebe nicht teilen. Wir wollen nicht begehren, was uns keine Erfüllung bringt, und wir wollen nicht tun, was nicht ewig währt. Was erwartest du von dieser Welt? Was willst du in dieser Welt finden? Das Beste, was es gibt, wirst du dort nicht finden. Das Beste, was es gibt, wirst du in einer Person finden, die vor 2000 Jahren als Baby geboren wurde und ca. 30 Jahre danach am Kreuz gestorben ist. Das ist das Beste, was du finden kannst. Amen.